Also heute geht es um den Strom des Lebens in der Predigt. Ich mache etwas, was ich relativ selten tue, ich gehe an einer Bibelstelle entlang. Und die Uschi und ich haben festgestellt, dass das eigentlich eine unserer absoluten Lieblingsbibelstellen ist. Und immer wenn ich irgendwas mit Künstlern mache aufgrund einer Bibelstelle, nehme ich immer dieselbe Bibelstelle her, dass meine Kollegin schon mal zu mir gesagt hat, lass dir mal was anderes einfallen. Du kannst nicht immer dieselbe Bibelstelle nehmen, auch wenn es wirklich sehr, sehr schön ist. Wir lesen die dann danach, aber ich muss euch vorher gerade eine Einführung geben, falls euch ihr noch nie mit dem Tempel im Alten Testament beschäftigt habt. Wir gehen dann in das Buch Hesekiel, das ist aus dem Alten Testament, und das ist ziemlich lang, das hat 47 Kapitel, und der letzte Teil, Kapitel 40 bis 47, da wird ein Tempel beschrieben. Das ist ja ein prophetisches Buch, und wir werden versuchen, das ein bisschen aufzudröseln, was das bedeutet eigentlich. Und dieser Tempel war, also der echte Tempel, der aus Steinen gemauerte Tempel war, der Ort bei den Juden, das wisst ihr wahrscheinlich alle, wo Opfertiere gebracht worden sind, damit Vergebung für die Sünden geschehen hat können. Und das war dieser Ort, wo dieser hohe Priester einmal im Jahr hat, durch diesen dicken Vorhang durchgedürfen in das Allerheiligste. Also als Normalbürger hat man im Alten Testament nicht in die Gegenwart Gottes kommen dürfen. Es ist also dieser Tempel quasi der Ort einer stellvertretenden Begegnung mit Gott. Selber haben das die Leute damals nicht dürfen, aber durch diesen hohen Priester ist das möglich geworden. Und es hat bisher zwei Tempel in der Geschichte der Juden gegeben. Also ich rede jetzt immer zuerst einmal von dem aus Steinen gebauten Tempel. Der erste war der Tempel vom Salomo, den hat der David eigentlich aufs Herz gekriegt, dass er ihn bauen möchte, aber er durfte dann nicht. Und dann hat ihn sein Sohn, der Salomo, gebaut. Und dieser Tempel wurde dann von den Babyloniern zerstört, so um 600 irgendwas, vor Christus natürlich. Und dann sind die Juden weggeführt worden in das Exil. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch hier mit dieser Geschichte auskennt. Und als dann die Ersten wieder zurückgekehrt sind, haben die Ersten gesagt, wir müssen als Erste mal wieder im Land sein, den Tempel wieder aufbauen. Das war so das, was einem Mann namens Zerubabel sehr wichtig war. Dann hat er da mühsam diesen Tempel wieder aufgebaut. Das kann man lesen in den Büchern Esra und Nehemia. Und dann ist halt dieser Tempel auch im Laufe der Zeit wieder verfallen und es hat auch Kriege gegeben und so weiter. Und der ist eigentlich, als dann dieser König Herodes an die Macht kam, den man ja aus der Evangeliumsgeschichte kennt, da war der Tempel in einem relativ schlechten Zustand und der Herodes hat ihn dann aufbauen, umbauen, erweitern lassen. Und dann mehr oder weniger, wie er gerade damit fertig war, sind die Römer gekommen und haben den ganzen Tempel niedergebrannt. Ja, und wer vielleicht schon mal in Jerusalem war und hat den Tempel gesucht, der hat ihn nicht gefunden, weil es den momentan nicht gibt. Das Einzige, was stehblieben ist von dem Tempel, ist eine einzige Mauer. Und das ist nicht einmal die Tempelmauer, sondern das ist quasi sowas wie die Kellermauer, einmal trivial formuliert. Das ist die sogenannte Klagemauer. Und der Tempel, wenn er wieder aufgebaut werden würde, würde da stehen, wo halt dieser Felsendom ist mit seiner goldenen Kuppel. Und dieser Lord sagt schon, dass die Sache nicht ganz einfach wird. Dieser Tempel, der jetzt beschrieben wird in der Bibelstelle, die wir lesen werden, in Hesekiel 40 bis 47, das ist wie so ähnlich wie beim Noah, da wird ja genau beschrieben, wie groß die Arche war, so in Maßangaben, und genauso was gibt es da auch. Und dieser Tempel, der da beschrieben wird, der ist viel größer als diese beiden Tempel, die schon mal da waren. Das heißt, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, weil es ja auch Prophetie ist. Entweder ist es die Vision von einem Tempel, der noch gebaut werden wird, der noch größer, noch toller, noch schöner ist. Oder es ist die Vision von einem himmlischen Tempel, und da gibt es jetzt auch wieder zwei Möglichkeiten. Die eine ist ziemlich obdraht, was ich gar nicht genau so laut als verbreiten darf, ja, dass es tatsächlich im Himmel einen Tempel gibt, der da steht. Ja, könnt ihr jetzt eigentlich drüber denken, was wollt. Oder es ist ein Sinnbild für den Tempel als Ort der Begegnung. Also es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder es ist der Bauplan für den dritten Tempel, es ist der Tempel im Himmel, oder es ist ein Symbol. Ist jetzt momentan gar nicht so entscheidend. Wir werden uns auf jeden Fall das jetzt mal durchlesen. Und wichtig dabei ist, sich vor Augen zu führen, der Tempel war damals der Ort der Begegnung, das Haus des Herrn. Und der Tempel jetzt im Neuen Testament, das bist du. jeder von euch, das heißt es im Neuen Testament, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, aber auch wir zusammen als Gemeinde Jesu an einem Ort, in einer Region, in einem Land sind, dieser Tempel als der Platz, wo Gott seinem Volk begegnen will. Also wir sind sozusagen das Haus des Herrn. Das hat nichts mit einem Gebäude zu tun. Also auch wenn wir da jetzt am Dienstag da an dieser Waldbühne sind oder wenn wir jetzt da drüben sind, Jugendherberge da auf der Wiesn, völlig egal. Wir sind immer das Haus des Herrn, auch wenn das im Freien ist. Und deswegen ist das toll, wir sind als Gemeinde generell eigentlich nicht an ein Gebäude gebunden, weil wir selber das Haus des Herrn sind. Und deswegen, wenn wir jetzt diese Stelle lesen, die ist ziemlich poetisch, wunderschön, extrem ausgeflippte Sachen passieren da, dann denkt euch immer an das, was da mit diesem Tempel passiert, dass das einerseits wir selber sind und andererseits, also du selbst und andererseits wir als Gemeinschaft. Also ich weiß, es ist Sonntagmorgen, aber ihr müsst halt zwei bis drei Gleise gleichzeitig denken. Ihr könnt euch danach dann erholen am Nachmittag. Wir lesen das jetzt mal. Hesekiel 47, 1 bis 12. Was haben wir denn da für Übersetzung?
Ja, Schlachter 2000.
Ja, perfekt. Das Beste. Und er führte mich, also der Er ist ein Engel. Also wie gesagt, das ist jetzt eine Vision. Ja? Diesen Tempel, der da beschrieben wird, den gibt es momentan nicht. Oder wird es dann auch vielleicht nie geben. Und immer wenn ihr da Tempel lest, dann denkt bitte daran, aha, das bin ich. Und aha, das sind wir als Gemeinde. Also ihr müsst jetzt immer zweigleisig denken. Er führte mich zum Eingang des Hauses zurück und siehe, da floss unter der Schwelle des Hauses Wasser hervor. Nach Osten hin, denn die Vorderseite des Hauses lag gegen Osten. Und das Wasser floss hinab unterhalb der südlichen Seite des Hauses südlich vom Altar. Und er führte mich durch das nördliche Tor hinaus und brachte mich auf dem Weg außen herum zum äußeren Tor, das nach Osten gerichtet ist. Und siehe, da floss von der rechten Seite des Tores das Wasser heraus. Wir machen da jetzt keinen Geografieunterricht, wir schauen uns jetzt auch nicht die Architekturzeichnung an. Es geht nur darum, aus diesem Gebäude fließt unter dem Tor Wasser heraus. Und das ist die entscheidende Aussage, also unter der Schwelle sozusagen. Während nun der Mann mit einer Messschnur in seiner Hand nach Osten hinausging, maß er 1000 Ellen, das sind ungefähr 500 Meter. Und er führte mich durch das Wasser, und das Wasser ging mir bis an die Knöchel. Und er maß noch 500 Meter und führte mich durch das Wasser, da ging mir das Wasser bis an die Knie. Und er maß nochmal 500 Meter und führte mich hinüber, da ging mir das Wasser bis an die Lenden. Als er aber nochmal 500 Meter maß, da war es ein Strom, den ich nicht durchschreiten konnte. Das Wasser war so tief, dass man darin schwimmen musste. Ein Strom, der nicht zu durchschreiten war. Da sprach er zu mir, hast du das gesehen, Menschensohn? Und er führte mich und brachte mich wieder an das Ufer des Stromes zurück. Als ich nun zurückkehrte, siehe, da standen auf dieser und jener Seite am Ufer des Stromes sehr viele Bäume. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus zum östlichen Kreis und ergießt sich über die Arava und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer geflossen ist, dann wird das Wasser des Meeres gesund. Und es wird geschehen, alle lebendigen Wesen, alles, was sich dort tummelt, wohin diese fließenden Wasser kommen, das wird leben. Es wird auch sehr viele Fische geben, weil dieses Wasser dorthin kommt. Und es wird alles gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es wird geschehen, dass Fischer an ihm stehen werden, von Engedi bis En-Eglaim wird es Plätze zum Ausbreiten der Netze geben. Seine Fische werden sehr zahlreich sein, gleich den Fischen im großen Meer nach ihrer Art. Seine Sümpfe aber und seine Lachen werden nicht gesund, sie bleiben dem Salz überlassen. Aber an diesem Strom auf beiden Seiten seines Ufers werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. So, also das ist jetzt eine riesenlange Stelle mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Ich hoffe, ihr könnt euch das so ein bisschen bildlich vorstellen. Wer in seinem Leben schon mal eine Wüste gesehen hat, der tut sich ein bisschen leichter mit dieser Stelle. In einer Wüste, wo dann auf einmal Wasser drüber fließt. Ist jetzt, kann man sich vielleicht irgendwie ein bisschen bildlich vorstellen. Das am Anfang da mit diesem östlich, südlich, nördlich und so weiter, das ist mir noch gar nicht so entscheidend. Aber wir fangen jetzt mal an bei Vers 1 bis 2 und ich gehe jetzt mit euch zusammen durch diese ganze Stelle durch. Wasser fließt aus dem Tempel hervor. Und jetzt denkt man wieder diese Zweigleisigkeit, die ich vorher schon erwähnt habe. Aus dem Leib Jesu, aus uns als Gemeinschaft, fließt Wasser hervor. Und auch aus dir als Einzelperson, aus jedem von euch, fließt Wasser hervor, beziehungsweise soll das so sein. Es heißt in Johannes 7, um ein neutestamentliches Beispiel zu nehmen, das brauchen wir gar nicht lesen, wir können gerne bei der Stelle bleiben. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Also das Wasser, das aus dir als Person herausfließt, ist der Heilige Geist. In irgendeiner Art und Weise ist es auch das Wasser, was aus uns als Gemeinschaft hervorfließt. Und es ist ein Prinzip, wir empfangen etwas, um es weiterzugeben. Also es war immer so gedacht, dass man den Heiligen Geist zum Beispiel empfängt, um ihn weiterzugeben. Ja? Also wer jetzt mit so prophetischen Bibelstellen nicht so wahnsinnig viel anfangen kann, dann macht mal kurz die Augen zu, stellt euch das vor. Vielleicht findet ihr einfach die poetische Schönheit in dieser Stelle, ist auch schon mal was wert. Es ist jetzt ein bisschen eine seltsame Gedankenwelt, in die ich euch da entführe. Das heißt, im Endeffekt aus deinem Leben und aus uns als Gemeinschaft muss oder soll Wasser fließen. Und Wasser ist in der Bibel immer ein Zeichen für Leben, für Aufbruch, für Freude, für Kraft. Ja, das ist gut für dich als Einzelperson, das war diese Stelle von Jesus gerade, wo er das gesagt hat, aber es ist gut auch für uns als Gemeinde und rundherum, so wie es in dieser Bibelstelle beschrieben wird, ist ein etwas dürres, trockenes Land, das ist einfach unsere Gesellschaft. Wer das nicht glaubt oder weiß, der soll Nachrichten schauen oder sich mit seinen Nachbarn unterhalten oder irgendwie sowas, dann wird es ja ziemlich schnell merken, da ist ziemlich viel Dürre, da ist Öde, da ist Hoffnungslosigkeit, da ist Frust, gerade jetzt in Corona-Zeiten, Einsamkeit, Isolation, massenhaft. Ja. Und deswegen ist es unsere Aufgabe als Gemeinde, ein Ort zu sein, aus dem Wasser fließt. Und wiederum, es hat nichts mit dem Haus zu tun. Selbst wenn wir jetzt ein Haus hätten, wird nicht aus dem Haus vorn, aus der Schwelle, Wasser rausfließen, weil es ein Bild ist. Vers 3 bis 5. Jetzt kommt diese eigentlich sehr schöne Stelle, wo das Wasser immer tiefer wird. Stellt euch das richtig so vor. Es geht zuerst bis an die Knöchel, dann geht es bis an die Knie, dann geht es bis an die Hüfte und dann ist es so tief, dass man nicht mehr stehen kann, dann muss man schwimmen. Und immer im Abstand von 500 Meter. Ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen. Der Tempel, von diesem Tempel geben wir 500 Meter, dann wieder 500 Meter, wieder. Zum Schluss ist man 2 Kilometer von dem Tempel entfernt und schwimmt. Und ganz am Anfang ist es halt nur knöcheltief. Das heißt, es wird immer tiefer, weil wir immer weiter auch rausgehen und in dieses Wasser reingehen. Das heißt, das Wasser, das von uns ausgeht, soll in unserem Laufe unseres Lebens mehr werden. Also das, wenn jetzt du beginnst mit Jesus zu leben und dann noch 30 Jahre immer noch genauso viel Wasser von deinem Leben ausgeht, dann stimmt irgendwas nicht. Wenn es also am Anfang 5 cm Wasser sind und nach 30 Jahren auch nochmal 5 cm Wasser, dann stimmt was nicht. Dann ist irgendwo der Stopsel drauf oder du blockierst es oder irgendwie sowas. Aber der Normalfall wäre, es wird mehr und mehr und mehr und mehr an jedem Einzelnen von euch und auch an uns als Gemeinde, als Gemeinschaft. Und ich glaube, dass Gott, ich finde das ganz cool eigentlich da mit dieser Messschnur, mit dem Meterstab, ich komme aus einer Handwerkerfamilie, ich kann nur in Meterstab denken, dass Gott, glaube ich, eigentlich schon auch bei uns immer wieder mal mit dem Meterstab kommt und nachschaut, wie tief ist denn dein Wasser eigentlich. Ja, ich glaube nicht, dass er das macht, um uns fertig zu machen, sondern er macht es, um uns zu helfen, um uns zu prüfen und zu überlegen und zu sagen, wie viel Wasser kommt denn aus deinem Leben wirklich raus? Okay, 5 cm. Dann kommt er in einem Jahr wieder und sagt, jetzt sind es schon 10, gut gemacht. Aber wie gesagt, wenn er nach 30 Jahren kommt und immer noch 5 cm merkt, oder wenn er aus 5, 4 cm geworden sind, dann glaube ich, ist es etwas, wo er uns einen Hinweis geben wird, dass das so nicht sein kann. Dass das einfach normal wäre, dass es mehr wird, das Wasser. Und jetzt kommen wir nur mal in ein anderes Bild rein mit diesem Wasser, das ich eigentlich ganz gern da auch noch mit einbauen will, auch wenn das jetzt quasi die dritte Ebene ist, aber es macht ja nichts. Und zwar manchmal führt uns Gott Schritt für Schritt tiefer in etwas hinein, was sein Plan ist, sein Wille ist für uns, was er mit uns vorhat. Ja, also irgendwie eine Berufung, die du hast, eine Aufgabe, die du hast, irgendetwas. Und das passiert nach genau demselben Prinzip wie mit dem Wasser. Du fängst ganz dünn an. Ja? So jemand, der auf einmal anfängt, okay, ich mache jetzt in der Gemeinde mal das oder ich versuche jetzt mal das in der Stadt oder ich fange mal ganz klar mit irgendwas an. Und ihr dürft niemals die kleinen Anfänge gering achten, weil es geht an mit knöcheltiefem Wasser. Da kann man super durchgehen, da wird man auch nicht super nass, man braucht dann auch nur die Schuhe zu wechseln. Also es ist überhaupt nicht dramatisch. Und so fängt jeder von uns mal an, ganz egal, ob das jetzt ein geistlicher Dienst ist oder ob das die Arbeit ist oder ob das eine andere Aufgabe ist in der Gesellschaft. Aber der Herr führt uns weiter. Er führt uns, glaube ich, immer weiter, wenn wir wollen, dass wir in das, was er für uns hat, tiefer reinkommen. Und es kommt der Punkt, an dem wir schwimmen müssen. In jeder Aufgabe, ganz egal, was du machst im Reich Gottes, es kommt der Moment, wo du schwimmen musst. Und man sagt ja im Deutschen auch manchmal so, jemand kommt ins Schwimmen. Das ist unangenehm. Ja, also, und es hat irgendwas so von Kontrollverlust mit sich. Ja, vorher kann man noch stehen, vielleicht geht das Wasser bis daher, man kann immer noch stehen. Das heißt, ich habe immer noch das selber in der Hand. Ich stehe selbst auf eigenen Beinen. Aber wenn das Wasser halt dann einmal da steht, dann ist es vorbei. Dann heißt es absaufen oder schwimmen. Schwimmen ist besser, aber Schwimmen ist Kontrollverlust, weil dieser Strom, der hat ja auch Kraft, der geht ja von dem Tempel raus in die Gesellschaft. Und wenn du dann an dem Moment quasi deine Kontrolle nicht aufgibst, wenn du sagst, nein, ich will festhalten, dann hast du eigentlich nur die Möglichkeit, wieder mehr ins Seichte zurückzugehen und zu sagen, okay, ich bin jetzt schon so weit gegangen mit Jesus, das war mir zu weit, ich gehe wieder ein bisschen zurück. Ja, ich war jetzt vielleicht zu extrem, zu leidenschaftlich, jetzt lass es wieder ein bisschen ruhiger oben. Es ist nicht so gedacht, sondern das Schwimmen ist Vertrauen, das ist Loslassen und es ist ein Prozess, den jeder von uns lernen wird oder lernen muss, wenn du willst. Es gibt auch Leute, die ein ganz Leben lang Kopfsteuer führen oder unter also das Leben selber kontrollieren, bis an ihr Lebensende als Christ. Das geht schon auch, aber du bleibst weit hinter dem zurück, was Gott für dich hat. Es ist einfach so. Das Schwimmen ist die Herausforderung, das ist das Uncoole für manche Leute, das ist das Beängstigende, aber es ist eigentlich das Tolle, weil wir dann total von Gott abhängig sind. Und all das, was wir da beschreiben, sowohl das, was ich jetzt gerade gesagt habe, dieses tiefer hineingeführt werden, sind Dinge, die wir selbst zulassen müssen. Ja? Auch wenn dich Gott an der Hand in dieses Wasser hineinführt, immer weiter, du kannst dich auch sperren. Du kannst dich bei Gott immer sperren. Er wird dich nicht ziehen, so wie man kleine Kinder irgendwie an der Hand nehmen muss und irgendwo mitschleppen muss, weg von der Spielzeugabteilung oder so. Ja. sondern Gott, wenn er dich zieht und du magst nicht, dann lass dich einfach aus. Dann sagt er, okay, dann bleibst du doch stehen. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu diesem Wasser. Wie gesagt, wir haben auch in mehreren Ebenen halt unterwegs zu diesem Wasser, das aus uns herausfließt. Das ist auch ein Prozess, den wir zulassen müssen. Also jeder von uns muss zulassen, dass dieses lebendige Wasser aus uns rausfließt. Und wenn du Angst hast davor, wenn du dir unsicher bist, wenn du Menschenfurcht hast oder was auch immer, dann wirst du dieses Wasser blockieren. Und dann wirst du deine Gaben und das alles, was Gott dir gegeben hat, für dich, also du als Person oder mir als Gemeinde, wir werden es dadurch unseren Mitmenschen vorenthalten, weil wir sagen, nein, ich will das nicht. Ich will mich nicht exponieren. Ich will mich nicht dafür stellen und was sagen. Oder singen oder spielen oder keine Ahnung, beten oder so. Ja. Du hättest auch die Möglichkeit gehabt, bei der Situation zu sagen, oh, das traue ich mir nicht. Ja. Oder irgendwie schnell einen Sanitäter holen oder irgendwie sowas. Aber du hast dich auch mehr oder weniger von Gott an der Hand nehmen lassen und dann das umgesetzt, was er da gesagt hat. Das finde ich voll super, das Beispiel. Weil es genau da dazu passt. Und es war nie der Plan Gottes, dass wir Christen unsere Gaben und unseren Segen für uns behalten. Wir können das machen und ganz oft machen wir das auch, aber es ist nicht der Plan Gottes. Okay, gehen wir weiter. Vers 6 bis 7 kommt als nächstes. Jetzt passiert Folgendes. Wir sind also 2 Kilometer von dem Tempel entfernt und schwimmen. Seid da geistig mit dabei. Ja? Und irgendwann kommt dieser Engel und sagt, so, jetzt super geschwommen, jetzt schauen wir wieder zurück. Jetzt dreht er sich quasi um, der Hesekiel, und schaut wieder auf den Tempel in 2 Kilometer Entfernung und sieht jetzt auf einmal, dass links und rechts von dem Strom in übernatürlicher Geschwindigkeit, also keine Ahnung, innerhalb von einer Stunde oder einer halben Stunde, je nachdem wie lange er da geschwommen ist, sind da Bäume gewachsen. Das kann man da lesen. Und ich glaube, dass das, was da übernatürlich passiert, da passieren jetzt mehrere übernatürliche Sachen, ist auch ein Zeichen dafür, wenn wir dieses Wasser von Gott, das wir gekriegt haben, fließen lassen und es nicht blockieren, dann werden Sachen passieren, die übernatürlich sind. Da werden wir gar nicht lange drüber nachdenken. Wir werden das vielleicht auch erst im rückblickend wahrnehmen. Vielleicht erst ein Jahr später, eine Woche später. Da ist was passiert, das kann man logisch nicht erklären. Genauso wie man nicht erklären kann, warum innerhalb von einer Stunde ein Baum wächst, wo vorher Wüste war. Bloß weil dieser Strom da drüber gegangen ist. Dieses Loslassen und Vertrauen wird schnell Frucht bringen. Wird schnell Wachstum bringen. Also ich glaube, so viele Christen und Gemeinden jammern ja über zu wenig Wachstum. Ja, es ist ein Dauerbrenner schon seit, keine Ahnung, 30 Jahre, 40 Jahre. Ja. Und ich glaube, dass es damit zusammenhängt. Es hängt damit zusammen, dass nicht losgelassen wird. Nicht von den eigenen Ideen, von der eigenen Kontrolle. Und je mehr wir das lernen und uns da auf Gott einlassen und ihm unser Vertrauen schenken, desto mehr werden diese tollen Dinge kommen, wo wir jetzt immer jammern, warum sie nicht kommen. Nämlich zum Beispiel Wachstum und Frucht und so weiter. So, Vers 8. Seid schon noch dabei, oder? Okay, also das Wasser ist dazu gedacht oder macht zwangsläufig Folgendes, es bewässert fruchtbares Land. Wer schon mal in Israel war, weiß, in der Realität sagt man immer diese schönen Bilder vom See Genezareth und da ist alles grün und da ist Wasser, aber das meiste von Israel ist einfach Wüste. Also nicht das meiste, aber die Hälfte, sage ich mal. Ja. Da gibt es einfach wirklich viel so ödes Land. Diese Talsenke, die da beschrieben wird, die geht also bis zum Toten Meer runter. Und das Tote Meer ist ja salzig. Das ist super salzig und deswegen ist es tot, wie der Name sagt. Ja. Und ich glaube, dass da jetzt Folgendes passiert, dass dieses Wasser aus diesem Tempel fließt in das Tote Meer und dieses salzige Wasser wird süß. Erstens mal ist es auch übernatürlich, aber das heißt, das Wasser fängt zum Leben an. Und jetzt lebt es nicht. Es ist schön, das Tote Meer, man kann da drin umeinander sich reinlegen und es ist sehr heiß und so weiter. Und so, aber es ist nicht lebendig. Also da gibt es nichts, da haben keine Fische drin, null. Ja. Und letztendlich ist es so, dass der Heilige Geist, das, was er durch uns bewirkt, als Einzelperson und als Gemeinde, ist dazu da, etwas, was tot ist, lebendig zu machen. Und bei uns, ich weiß nicht mehr genau, wann es das letzte Mal war, aber wir haben uns dann eigentlich erst einmal, irgendwann haben wir über das geredet. Früher war das manchmal nur so bei uns im Land, dass man sagt, im Sommer, da kippt ein See. Mhm. Könnt ihr euch an das erinnern? Ja. Bei uns war das im Laufen auch wieder Absdorfer See. Mhm. Das war so ein See, der war immer berüchtigt dafür, der ist dann total veralgt, dann ist er gekippt, wird es aber geheißen. Fazit war, man hat nicht mehr reingedürfen. Mhm. Und letztendlich ist unsere Gesellschaft auch wie so ein gekippter See, der eigentlich eher giftiger ist, als wie dass er lebendig ist. Und da passiert jetzt genau dasselbe, wenn dieser Strom in diesen gekippten See hineinfließen würde, in der Masse, wie das da beschrieben ist, dann würde der wieder lebendig werden. Das, glaube ich, ging halt gar nicht anders. Und das ist eigentlich das, was das bewirken soll, dass dieser gekippte See namens Bayern, Deutschland, wieder lebendig wird. Und jetzt kommen die Fische, Vers 9 bis 11. Also das ist auch schon mal ein Wunder, falls da irgendwann einmal im Toten Meer wieder Fische sind. Das ist definitiv ein Wunder. Diese Fische stehen ja ganz oft für Menschen. Und das heißt, dass diese Menschen dieses Wasser brauchen, um wieder lebendig zu werden. Ja, also ich sehe eigentlich keine andere Möglichkeit, um unsere Gesellschaft jetzt gerade nach Corona wieder irgendwie lebendig zu machen und die einzelnen Menschen, als wir, dass wir ihnen dieses Wasser geben. Wir als Einzelpersonen und wir als Gemeinschaft. Ich mache immer die beiden Sachen gleichzeitig. Leider passiert Folgendes. Ganz vielen Gemeinden wird diese Schwelle unten zugemauert. Dann fließt das Wasser nach innen und das Wasser steigt und steigt und steigt und steigt und wir ersaufen in unserem Segen. Ja, das ist so. Das ist ganz, ganz viele Gemeinden so, ja. alles für uns, alles für uns, nur für uns, intern, Gemeinde, Hauptsache uns geht's gut, wir haben 1000 Dienste, wir haben super tolle Sachen, aber es fließt nichts nach außen. Und ich glaube, dass das wirklich ein Drama ist, was in unserem Land passiert, dass viele Gemeinden in ihrem eigenen Segen ersticken und es gar nicht merken, wo diese Leblosigkeit herkommt. Eigentlich heißt es, dass viele Menschen zum Glauben finden werden, weil ja da viele Fischer in diesem Bild am Ufer auf einmal stehen und die fischen da eifrig. Also wenn das Wasser fließen kann, dann wird es viele Fische geben und es werden die Fischer viel guten Fang machen können. Das heißt, dass Leid Leben finden. Ja, also das ist jetzt für mich ein Bild dafür, dass Leid einfach zu Jesus finden. Dieses Bild vom Hesekiel ist insofern auch realistisch. Es ist euch vielleicht aufgefallen, dass irgendwo auch diese Sümpfe kommen. Die kommen da, glaube ich, einen Vers danach. Das ist dann irgendwie ein bisschen was, wo man sagt, das ist eigentlich schade, so ein tolles Bild, jetzt kommen da diese Sümpfe und der Satz ist eigentlich ziemlich heftig. Ja, also diese Sümpfe sind ja auch Salzsümpfe, die wo so rund um dieses Tote Meer sind. Und das heißt, es gibt auch Teile der Gesellschaft, Teile, Menschen, Gruppen vielleicht oder Regionen, da wird das Wasser nicht hinkommen. Die werden sich einfach dagegen entscheiden. Das habt ihr alle schon erlebt, dass es auch Personen gibt, die sagen, ich will nichts mit dem zu tun haben. Die bleiben ein Sumpf, die bleiben leblos, die bleiben versalzt, da wächst nichts. Und da muss ich euch irgendwie ein bisschen auch den Stress nehmen, das ist meistens ein Grund, warum wir kein schlechtes Gewissen haben müssen. Es gibt ganz viele Christen, die machen sich schlechtes Gewissen darüber, warum sich der Nachbar, dem du schon 100-mal von Jesus erzählt hast, warum der sich nicht für Jesus entscheidet. Oder du hast schon so und so viel gemacht und es passiert nichts und dann suchst du den Fehler immer bei dir. Obwohl du ja schon alles gemacht hast, was du eigentlich machen sollst. Und das Wasser ist aus dir rausgeflossen. Der Sumpf will nicht. Ja, das gibt's einfach. Die Mehrzahl in diesem Bild ist natürlich das Wasser. Und ich glaube auch, dass das so sein wird. Dass das Wasser mehr und mehr Leben bringen wird in unser Land. Aber es werden auch Leute sein, die einfach stehen bleiben werden und stehen bleiben wollen. Jetzt kommen wir zum letzten Vers. Das ist irgendwie so der Höhepunkt, den finde ich absolut irre, diesen Vers, den kann ich immer und immer wieder lesen. Der Segen geht immer weiter und immer weiter. Und erst kommen diese Bäume, die übernatürlich wachsen, in Vers 12. Und dann kommt Frucht, die an diesen Bäumen hängt, die man essen kann. Und diese Frucht, glaube ich, ist ganz konkret das, was wir den Menschen zu essen geben. Wir geben ihnen das Wasser, wir müssen es ihnen geben, du als Einzelperson und mir als Gemeinde. Es ist Wasser, das ist Leben, Kraft, aber es ist auch Nahrung. Und da ist nicht Predigen gemeint. Leid auch predigen. Ich glaube, man kann Leid auf eine ganz andere Art und Weise geistliche Nahrung geben, indem man sie aber nicht opredigt, indem man einfach mit einer redet, indem man mit einer Gemeinschaft hat, indem man mit einer zuhört, indem man einer Not anhört. Und es kann auch heißen, dass es Leid geben wird, denen wir tatsächlich was zum Essen geben werden. Ja, also in der heutigen Zeit gar nicht mehr auch in dem wohlhabenden Burghausen oder überhaupt bei uns in Bayern ist gar nicht mehr so undenkbar, dass irgendwann mal Leid kommen werden, denen wir tatsächlich auch physische Hilfe wird geben müssen. Und das Tolle ist jetzt, wenn ihr euch diese Stelle durchlest, diese Frucht, die wir als Gemeinde haben, ist übernatürlich, weil der Nachschub mir ausgeht. Ja, das ist eigentlich total irre. Das heißt, irgendwo ist es, dass es jeden Monat kommt, oder?
Ja.
Wo steht denn das? Alle Monate werden sie neue Früchte bringen. Also super, gibt keinen Baum auf der Welt, der das macht. Aber das passiert hier in dieser Bibelstelle. Und deswegen brauchen wir nie Angst davor haben, was werden wir zu geben haben. Das ist auch mal so eine Frage, die sich manche Christen stellen. Mei, jetzt kommt da irgendjemand und der hat eine Not und der will was von mir, was soll ich ihm denn geben? Das ist überhaupt völlig uninteressant, das liegt nicht an dir. Du selber hast, wenn das Wasser aus deinem Leben rausfließt, dann wächst der Baum in deinem Leben, dann wächst die Frucht, dann hast du immer was zu geben, auch mir als Gemeinde. Wenn wir das zulassen, dass dieses Wasser fließt, werden wir immer Frucht haben und etwas, was wir Menschen weitergeben können. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und wenn diese Leute in diesen Strom hineinkommen, werden sie auch Heilung erleben. Das steht dann da auch ganz zum Schluss, dieser tolle Satz, die Früchte zur Speise und die Blätter zur Heilung. Also wir werden zu essen geben können, geistlich und physisch. Wir werden aber auch Heilung an andere Leute weitergeben können. Und ich glaube, dass es da auch so ist, es ist nicht nur Hand auflegen. Du hast dem Mädel auch nicht die Hand aufgelegt und hast gebetet. Ja? Du hast was anderes gemacht. Und ich glaube, dass Heilung ganz oft was ist, dass Menschen einfach in unserer Anwesenheit sowas wie Heilung erleben sollten. Es ist jetzt nicht bei allen Christen so. Leider. Aber eigentlich sollte es so sein, dass wenn Leute einfach bei uns sind, in unserer Familie sind, zu Gast sind, mit uns unterwegs sind, sie sollten etwas wie etwas Wohltuendes, so etwas wie Heilung für eine Seele erleben können. Also eigentlich soll es so sein, dass sie sagen, wow, das war aber schön, da möchte ich wieder hin. Und nicht nur, weil es einen guten Kuchen gegeben hat, sondern weil die Leute, diese Christen, so nett sind. Ja? Aber das ist das, wieder dieses Wasser, das aus uns raus fließt. Diese Heilung kann natürlich auch heißen, dass wir vielleicht für Heilung beten und über ihnen ein Lied singen, einer die Hand auflegen, das ist ganz egal. Aber es gibt auch diese Heilung, die passieren kann, ohne dass wir aktiv etwas dazu tun. Die Voraussetzung, jetzt kommen wir zum Ende, die Voraussetzung, damit das alles passiert ist, ist, dass das Wasser fließt. Wenn dieses Wasser in irgendeiner Art und Weise blockiert wird oder eingebremst wird, dann, glaube ich, funktioniert dieses System nicht mehr. Das ist also eine Art Ökosystem, so verstehe ich das. Und wenn wir jetzt anfangen, dann dieses Wasser zu hemmen, zu hindern, dann funktioniert das nicht mehr. Dann kommt das Wasser nicht mehr weit nur raus, die Bäume wachsen nicht, die Frucht ist nicht da, die Heilung ist nicht da. Also das heißt, wir dürfen selber dieses Wasser nicht blockieren durch Eigensinn, durch eigene Pläne, eigene Kraftanstrengung, Sturheit, Angst und alle möglichen anderen Sachen. Sondern das Wasser muss fließen können, wie es will. In deinem Leben, aber auch in uns als Gemeinschaft und in jeder Art von Gemeinde. Und für uns heißt es, weil es ein doppeltes Bild ist, raus aus dem Geistlichen, also raus aus dem Kinderbecken sozusagen, ja, und immer weiter ins Wasser reingehen, für uns selber mutig sein, vertrauen und loslassen. Aber es heißt auch, Gottes Wirken nicht durch eigene Pläne blockieren. Und ich glaube, wir sollten bei allem, was wir machen, immer erst einmal prüfen, will ich das oder will Gott das? Ich glaube, dass ganz viel Wasser im Reich Gottes gebremst wird dadurch, dass Menschen sagen, ja, eigentlich will ich das so und so. Und merken nicht, dass sie damit das Wasser blockieren, weil Gott eigentlich gern was anderes gehabt hätte. Da kommt vielleicht auch was Tolles dabei raus, aber wir wollen sowas haben. Und nicht nur 10 Kilo Äpfel. Ja, sondern ich möchte sowas sehen im Reich Gottes, ich möchte sowas sehen in unserer Gesellschaft und nicht irgendeinen tollen christlichen Plan, den ich habe oder irgendwer von uns oder irgendwer in Freilassing oder in München, tolle Aktion und es bekehren sich dann 15 Leute und es entsteht eine kleine Gemeinde mit 18 Leuten, die 20 Jahre später auf 19 angewachsen ist, das wollen wir nicht, das gibt es genug, sondern wir wollen, dass sowas passiert. Aber dann heißt es, prüfe immer, ob du das willst, oder lässt du das los und überlässt du es Gottes Willen. Das heißt, er braucht, und das ist einmal die Umdrehung dieses schönen Bildes mit dem Freiraum, Gott braucht den Freiraum, im Freiraum zu tun, was er will. Wir meinen ja immer, Freiraum ist super für uns, ja, und jeder Gast ist frei und wir sind frei, alle sind frei, aber Gott muss auch frei sein. Gott muss frei sein zu tun, und wenn er jetzt auf einmal sagt, also alles, was jetzt ihr so vorhabt da mit eurer Klausur und die tollen Ideen, die der Manfred hat, nein, ist halt, und Gott sagt davon, ich möchte eigentlich gerne was ganz was anderes, dann haben wir die Wahl. Dann schauen wir auf dieses Bild und dann können wir uns überlegen, was wollen wir, machen wir das trotzdem und dann plätschert es halt so ein bisschen dahin und es wächst auch ein bisschen was heran, oder sagen wir dann, okay Gott, wenn du das anders willst, dann müssen wir einfach umschmeißen. Und dann, glaube ich, kann diese Vision auch Realität werden. Also ein schönes Bild, man kann auch an diesem Bild entlang beten, wenn das interessiert, wer sowas mag, mitnehmen, daheim immer wieder mal durchlesen. Man kann einfach auch schwelgen in diesem Bild, man kann sich das vorstellen, ganz eine tolle Sache. Amen.